Mein Name ist Andreas Braunhofer. Ich bin Mitältester hier in dieser Gemeinde. Wir stehen derzeit in der Bergpredigt. Unser Pastor Walter hat schon begonnen, die Bergpredigt einfach durchzupredigen. Heute stehen wir bei Matthäus 6, 19 bis 24. Wir haben es da auch schon an der Tafel. Hier aus Hoffnung für alle. Wenn ihr andere Übersetzungen dabei habt, bitte schlagt sie auf, schaut mit, weil es wird auch darum gehen, dass unter Umständen auch Wörter anders übersetzt sind. Ich lese den Text aus Hoffnung für alle. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen und von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Inneren erloschen ist? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wenn er dem einen richtig dienen will, dann wird er sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Besondere Herausforderung natürlich, über eine Bibelstelle zu predigen, die es so klar darstellt, wie diese das tut und die eigentlich schon für sich selber spricht. Also kann man fast gleich schon aufhören. Ich werde es nicht tun. Ich werde schauen, dass man doch noch aus dem Text verschiedene, hoffentlich neue Sachen herausbekommen. Wir fangen an mit dem ersten Teil, die Verse 19 bis 21. Der unvergängliche Reichtum und im Gegensatz dazu natürlich der vergängliche Reichtum. Häuft euch in dieser Welt keine Reichtümer an, sie werden von Motten und Rost zerfressen. Was meint das? Motten, ja, seien es nicht unser größtes Problem momentan. Damals hat Reichtum oft in Kleidung bestanden. In der Zeit, wo Jesus das gesagt hat, war ein toller Mantel, ein tolles Kleidungsstück, ein toller Überwurf, einfach ein Zeichen von Reichtum. Wenn ich mich auf das verlasse, was das Auge sieht, was schön macht, ja, das wird tatsächlich von den Motten zerfressen. Auch das, was da als Rost steht, ist nicht das Oxidieren von Eisen oder Stahl gemeint. Rost in dem Zusammenhang steht für Verzehr, alles was weniger wird. Walter hat unlängst gepredigt über den reichen Mann, der sich einen Kornspeicher bauen wollte, damit er dann für Jahre hin ausgesorgt hat. Rost in dem Zusammenhang hat bedeutet, und das haben die Leute damals so verstanden, aus dem Wortwörtlichen heraus, wie Jesus gesagt hat, wenn das Getreide weniger wird, durch Krankheit, durch Ungeziefer, wenn es ihnen gefressen worden ist, wenn es ihnen schlecht geworden ist. Also Reichtum als Kleidung, Reichtum als Getreide, das angehäuft wurde und das natürlich von dem, vom Schlechtwerden bedroht war. Und wenn es um die Diebe geht, wo die Einbrecher gestohlen ist, je nachdem, was ihr für Übersetzung dabei habt, steht vielleicht sogar, wo nicht Diebe graben können und euch das stehlen können. Nicht so sehr, dass Schätze in der Erde vergraben waren, vielleicht auch, aber in den Häusern der damaligen Zeit mit den Lehmwänden war es natürlich ein leichtes, durch so eine Lehmwand durchzugraben oder durchzustoßen und tatsächlich das, was verborgen war, auch tatsächlich zu stehlen. Also einfach, wenn wir von Motten, wenn wir von Rost, wenn wir von Einbrechern lesen, Jesus hat das, was die Leute damals verstanden haben, was im damaligen Sprachgebrauch und im Umgang als Reichtum bezeichnet wurde, hat das gemeint. Und Jesus sagt eben, alle diese Schätze, die vergehen werden, alles, was wir in der Hand haben, alles, was wir am Leibe tragen, alles, was wir am Bankkonto haben, das wird vergehen. Dein letztes Hemd hat keine Taschen und das sind nicht die Schätze, die du sammeln sollst, das sind nicht die Schätze, nach denen du streben sollst. Wahrscheinlich gehen die meisten von uns davon aus, dass sie mit diesem Begehren kein Problem haben. Ich habe eh nicht viel. Das, was ich habe, brauche ich sowieso. Und das, was Jesus da beschreibt, ist eigentlich das Problem von meinen Geschwistern. Weil ich weiß, der hat Mordshaus und der hat ein Riesenauto. Also, Jesus meint da sicher nicht mich. Das ist genauso eine Selbsttäuschung, wie wenn man sich auf diesen Reichtum, den man hat, verlässt und wenn man glaubt, dass Reichtum Sicherheit gibt. Verlass dich nicht auf trügerische Sicherheit. Insgesamt 288 Verse in den Evangelien haben mit Geld oder Besitz zu tun. Jesus spricht oft von Geld, Jesus spricht oft von Besitz. Und Jesus sagt, ich tue es recht plakativ verkürzen, Jesus sagt, ich bin dein Versorger. Ich sorge dafür, dass du genug von dem hast, was die Motten zerfressen und was dir die Mäuse wegknappern und von dem, was dir vielleicht auch noch jemand stehlen könnte. Ich sorge für dich. Auf all das brauchst du nicht schauen, ich schaue auf dich. Und Jesus warnt ganz oft, nicht nur hier an dieser Stelle, auch sonst, vor den geistlichen Gefahren des Begehrens. Er sagt, Geld soll man nicht lieben, nicht horten, nicht ihm vertrauen. Wohlstand ist es, genug Geld zu haben, um die eigenen Bedürfnisse zu decken, anderen helfen zu können und die Arbeit an Gottes Reich zu unterstützen. Also in dem Sinn bin ich froh, vor einem Saal voller Menschen zu sprechen, die im Wohlstand leben. Ich muss mir es auch immer selber sagen, weil einfach, ja, das Herz ist ein komisches Ding und das Herz hängt sich dann auch die Latte natürlich immer höher und glaubt, das und das und das brauche ich auch noch unbedingt. In diesem Sinn sind wir alle Wohlhabende. Schätze im Himmel, sammelt euch Schätze im Himmel, sagt Jesus. Die Juden damals wussten sehr gut, worum es bei den Schätzen im Himmel ging. Wo es einmal zur Hungersnot gekommen ist und einer alle seine weltlichen Güter verschenkt oder verkauft hat, um den Armen zu dienen, ist ihm gesagt worden, ja du gibst ja alles her, sagt er, nein, das sind meine Schätze im Himmel. Also Schätze im Himmel sind auch die guten Taten, die ich aufwende, um meinen Mitmenschen, um Geschwistern, um anderen zu helfen. Auch das sind gute Taten. Ich habe einen Bericht aus der ersten Zeit der Christenverfolgung mitgebracht. Ich lese es vor. Zur Zeit der schrecklichen Christenverfolgung in Rom unter Kaiser Decius wurden Kirchen aufgebrochen, weil man dort Schätze plündern zu können hoffte. Das ist ein netter Satz, gell? Plündern zu können hoffte. Der römische Präfekt verlangte von Laurentius, dem Diakon der Gemeinde, zeig mir eure Schätze. Laurentius wies mit der Hand auf die Witwen und Waisen, die gespeist wurden, auf die Kranken, denen man die nötige Pflege zukommen ließ, auf die Armen, die man in ihrer Not unterstützte. Das sind die Schätze der Kirche, sagte er. Und weiter, die Kirche ist zu allen Zeiten der Auffassung gewesen, dass wir verlieren werden, was wir festhalten, und dass wir haben werden, was wir verschenken. Dass wir verlieren werden, was wir festhalten, und dass wir haben werden, was wir verschenken. Das sagt Jesus auch, wenn er sagt, was du festhalten wirst, wenn du dein Leben festhalten wirst, wirst du es verlieren, wenn du es aber hergibst, wirst du es erhalten. Und so ist es auch mit den Schätzen im Himmel. Ich habe eine Zeichnung bereits für eine frühere Predigt einmal gemacht. Also die alten Hasen unter euch mögen es mir verzeihen, jetzt habt ihr es schon einmal gesehen. Gell? Aber ich denke mal, wenn einer ein wirkliches Zeichentalent ist, dann soll man das einfach auch nicht vorenthalten, man darf es ruhig öfter sagen. Gell? Also insofern, das habe ich als Kind geglaubt. Ja, ich habe es recht, ich muss es erklären. Also echte Kunst muss man erklären. Wenn man gleich sieht, was es ist, kann es keine echte Kunst sein. Nein. Unschwer zu erkennen, eine Tür. Himmelreich. Tür ins Himmelreich. Die Schritte sind die guten Taten. Ich habe früher das geglaubt. Gute Taten vollbringe ich, damit ich ins Himmelreich komme. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Jesus meint hier, wenn er von Schätzen im Himmel spricht, dieses Bild. Und ich glaube, jetzt kann die Erklärung schon wieder viel kürzer ausfallen, weil ich in Jesus Christus, in seiner Liebe, das, was er für mich getan hat, weil ich in Jesus Christus Zugang zum Himmelreich habe, vollbringe ich die guten Taten, die er vorbereitet hat. Das Wort meiner Schätze im Himmel ist weil und nicht damit. Wenn wir jetzt aber im November auch über die verfolgte Kirche reden, dann gibt es auch schon eine andere Schätze im Himmel. Verfolgung um Christi willen. Das sind auch Schätze, die ich im Himmelreich sammeln kann. Da spricht Bonhoeffer zum Beispiel ganz oft davon, dass er sagt, ich habe nur eine Ehre und das ist die Ehre des Kreuzes. Ich habe nur genau. Das findet man im Galaterbrief. Wenn Paulus den Galatern schreibt, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Also ich habe keine Ehre aus mir selber, sondern ich kann mich rühmen dessen, dass Christus Jesus für mich gestorben ist, dass er Erlöser ist. Und wenn er das Kreuz auf sich genommen hat, dann werden auch seine Nachfolger das Kreuz auf sich nehmen. Auch Verfolgung, auch Nachteile, die wir haben, sind Schätze, die im Himmel gesammelt sind. Bonhoeffer sagt einmal, und das ist jetzt wieder diese alte Bonhoeffer-Sprache, Gott und die Güter sind widereinander, also gegeneinander, weil Welt und Güter nach unseren Herzen greifen. Und erst im Herzen werden diese Güter zum Problem. Reichtum an sich ist neutral. Erst wenn sich mein Herz an den Reichtum hängt, dann beginnt meine Abhängigkeit. Aber wo ist jetzt die Grenze zwischen den Gütern, die ich gebrauchen soll, weil ich sie einfach im täglichen Leben auch brauche, und dem Schatz, den ich nicht haben soll. Wenn wir den letzten Satz, wenn wir den umdrehen und wenn wir sagen, woran dein Herz hängt, da ist dein Schatz, dann wissen wir schon, das kann sein. Es kann auch ein kleiner, unscheinbarer Schatz sein. Es muss nicht die Villa, es muss nicht der große Sportwagen sein, der SUV. Woran dein Herz hängt, da ist dein Schatz. Aufs Herz kommt es immer an. Es kann dein iPhone, man ist jetzt auch nicht billig, aber trotzdem, es kann dein iPhone das größere Problem sein als die 2-Millionen-Villa. Je nachdem, wie dein Herz dazu steht. Es kann dein Facebook-Account dein Herz mehr belasten als dein Auto. Je nachdem, wie du herzmäßig dazu stehst. Die 2-Millionen-Villa muss dein Herz nicht belasten, wenn du es in der richtigen Einstellung hast. Und das, die kleinste Kleinigkeit kann dein Herz belasten, wenn du die dran hängst und abhängig machst. Alles, was dich hindert, Gott über alle Dinge zu lieben, was zwischen dich und deinen Gehorsam gegen Jesus tritt, das ist der Schatz, an dem dein Herz hängt. Und da haben wir jetzt so viele Situationen, wie einfach Leid da sein. Frag den Heiligen Geist, denk drüber nach, woran hängt mein Herz. Wenn später Lobpreiszeit sein wird, werden Dini und ich drüben stehen und werden Gebet anbieten. Wer kommen will, wer sagt, ich will mein Herz freimachen, ich will für mich beten lassen, darf gerne während der Lobpreiszeit dann zu uns kommen. Der nächste Teil in der heutigen Bibellese, verzerrtes Sehen. Unlängst hat die Alpinpolizei Tirol eine Statistik veröffentlicht. Heuer waren so viele Bergtote wie schon lange nicht mehr. Und in dieser Unfallstatistik, also so und so viele Tote, und wurden auch Unfallursachen aufgeführt. Und jetzt habe ich ein bisschen Ding. Also, ich habe mitgeschrieben, wo haben wir es denn? Die Mehrzahl der tödlichen Unfälle ist beim Wandern, nicht beim Bergsteigen. Also nicht die wildesten Sachen haben die größten Todesursachen, sondern beim Wandern, nicht beim Klettern. Circa die Hälfte der Unfälle passiert durch Stolpern. 3/4 aller Stürze geschehen beim Abstieg. Und jetzt kommt's, überdurchschnittlich viel betroffen von solchen Stürzen sind Personen, die solche Dinge auf der Nase tragen. Gleitsichtbrillen. Also ich war ein idealer Kandidat für die Unfallstatistik der Alpinpolizei. Ich gehe abwärts, wenn ich vorher aufwärts gegangen bin. Ich bin schnell müde und ich habe eine Gleitsichtbrille. Erklärung, dieses Leseteil in der Gleitsichtbrille, der untere Teil, der verzerrt das Bild. Wenn du jetzt gerade im Abstieg und so auf unebenem Gelände dann die Schritte machst, dann zeigt dir deine Gleitsichtbrille nicht das, was wirklich da ist. Gerade für Gleitsichtbrillen Neulinge ist das ein Problem, gell? Zum Anwenden. Ich habe ein verzerrtes Bild. Ich sehe nicht, was wirklich da ist. Und das beschreibt Jesus für das geistliche Auge. Auch unsere geistlichen Augen sehen verzerrt, wenn sie nicht auf Jesus schauen. Hoffnung für alle schreibt da, wenn die Augen klar sehen. In anderen Versionen, in dem, was ihr jetzt mitlest, steht da unter Umständen, wenn die Augen lauter sind. Lauter im Sinne von einfach. Wenn die Augen einfältig sind, ist sogar in ganz alten Luther-Übersetzungen drin. Klingt oft negativ, naiv, ist aber nicht so gemeint. Ein lauterer Blick ist der, der nur Jesus Christus im Blick hat und der sich nicht trüben lässt, der das sieht, was wirklich da ist, in Jesus Christus. Im griechischen Original bedeutet dieses Klarsehen oder dieses Lauter, wie es Luther überschreibt, edelmütig oder Edelmut. Also ich schaue mit Edelmut in die Welt, wenn ich auf Jesus Christus schaue und wenn ich durch Jesus Christus auf die Welt und auf meine Mitmenschen schaue. Das andere, das Gegenteil, wenn die Augen durch Neid oder Habgier getrübt sind, da steht je nach Übersetzung in anderen Ausgaben, wenn deine Augen böse sind, könnt ihr die jetzt zum Beispiel finden. Wenn deine Augen verdorben sind. Im griechischen Original heißt es knauserig oder ungern geben. Also insofern kommt diese Übertragung in Hoffnung für alle, das ist ja eine sehr, sehr weitfassende Übersetzung, kommt dem Original sogar erfreulich nahe, wenn sie schreiben, wenn sie durch Neid oder Habgier getrübt sind. Es geht in diesem Zusammenhang tatsächlich um Neid, um Habgier, um das nicht gerne hergeben. Also wir verstehen die Stelle erst richtig, wenn wir statt böse, je nachdem, wie das Bänkchen drin ist, einfach da schreiben, geizig, unedelmütig, knauserig lesen. Klar sehen bedeutet, dass nichts zwischen Christus und mich tritt und den Blick verstellt. Nicht das Gesetz, nicht die eigene Frömmigkeit, nicht die Welt, nicht die Güter. Was kann meinen Blick verzerren? Was kann meinen geistigen Blick so verzerren, dass ich stolpere und in die Statistik der Tiroler Alpinpolizei hineinkomme? Vorurteile. Ich glaube, ein Hauptübel unserer Zeit. Wir brauchen gar nicht einen Wahlkampf erinnern mehr. Es langt, wenn wir uns selber anschauen. Im Alltag, wie oft begegnet man Vorurteile bei anderen und im eigenen Herzen? Wie oft geht es mir so, dass ich Vorurteile einem anderen gegenüber habe? Was verzerrt mein Blick noch? Eifersucht. Wer spielt besser Klavier als ich? Das darf nicht sein. Wer kann besser predigen? Das darf nicht sein. Wer kommt bei den Leuten besser an? Eifersucht ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Problematik unserer Zeit. Und mit diesem sich immer vergleichen, ich glaube nicht, dass es besser wird, ich glaube, dass es schlechter wird. Ich weiß nicht, wer klassische Literatur mag. Ein Klassiker für die Eifersucht ist Othello von Shakespeare. Also, hat eigentlich alles, ich weiß nicht, wer die Handlung kennt, oder? Ich mache jetzt ganz kurz, weil ich weiter muss. Hat alles, hat eine Frau, die ihn liebt und lässt sich aber nachher durch Einflüsterungen, durch jemanden, den er übergangen hat und der dann ihm einfach als, lässt sich in die Eifersucht reizen und bringt die Frau um. Auch in anderen Opern findet man das oft, aber wer echte Eifersucht kennenlernen will, lest mal Othello oder schaut es nicht an, Berg. Was verzerrt meinen Blick noch? Selbsttäuschungen. Leben und kommunizieren in der eigenen Echokammer. Nur das hören und glauben, was ich mir selber immer vorsage. Was kann ich für mein Herz tun? Lauter und großzügig in der Beurteilung anderer Menschen sein. Wir neigen dazu, immer das Schlimmste zu befürchten, das Schlimmste zu vermuten. Ein lateinischer Spruch lautet, De mortuis nihil nisi bene, über die Toten nichts zu sagen, außer das Gute. Guter Spruch, gut sich daran zu halten, wie gut täte es uns, über die Lebenden nichts als nur das Gute zu denken. Das bedeutet nicht, die Augen zu verschließen vor dem, was an Problemen da ist, vor Fehlern. Das bedeutet nicht, über alles hinwegzusehen. Aber es geht um meine Herzenshygiene. Das Ansprechen von Fehlern geschieht dann in Liebe. Ich war die Woche eine ganz wirklich eine tolle Fortbildung beruflich, wo eine Rhetorik-Trainerin einfach ein bisschen uns geholfen hat. Und die hat den Begriff Subtext gebraucht. Subtext eigentlich, wenn man Nachrichten schaut und die Bilder kommen und unten läuft dann ganz etwas anderes. Da laufen dann die Börseberichte oder da läuft dann irgendwas anderes. Der Subtext läuft durchs Bild. Was ist der Subtext meiner Kommunikation? Ich rede mit jemandem, bemühe mich freundlich zu sein und da zwischen linkem Ohr und rechtem Ohr läuft mein Subtext. Jetzt schaut er das Lächeln an, das meint er gar nicht so, der stellt sich schon wieder so an. Jetzt schaut er, wie gemein der mich wieder anschaut. Der hat was gegen mich. Ich weiß nicht was, aber da ist was. Der Subtext meiner Kommunikation, der Subtext meines Lebens, läuft bei mir von links nach rechts im Ding. Und Herzenshygiene heißt, diesen Subtext an das anzupassen, was Jesus sagt. Schau auf deine Mitmenschen, schau auf die Welt und dich mit meinen Augen. Und bete dafür, dass sich dieser Subtext in deinem Kopf ändert. Was kann ich noch für mein Herz tun? Mich edelmütig verhalten. Ganz eine unbedeutende Frage. Was denkt der Kellner deines Lieblingsrestaurants über dein Trinkgeld geben? Kleinigkeit, ist schon klar. Aber auch Kleinigkeiten äußern etwas, wie eine Haltung im Hintergrund ist. Wo bin ich knausrig? Wo braucht mein Leben eine große Portion Edelmut und Großzügigkeit? Und ein kleiner Tipp. Der Gedanke, wenn ich einmal mehr Geld habe, dann bin ich großzügig. Das ist genauso eine Selbsttäuschung wie das, wo wir am Anfang schon angefangen haben. Wenn ich im Kleinen nicht großzügig bin, bin ich es auch nicht im Großen. Wir kommen zum Schluss. Jesus sagt eigentlich nichts anderes. Ich muss mich entscheiden. Mammon, mit einem M geschrieben, war damals im Hebräischen die Bezeichnung für den materiellen Besitz und war gar nicht negativ belastet. Mammon war einfach das, was man gehabt hat. Dieser negative Touch, den wir haben, wenn wir Mammon hören, der ist eigentlich im Lauf der Zeit dazugekommen, weil das menschliche Herz ins Spiel gekommen ist. Die Welt und die Güter greifen nach dem Herzen. Und wenn es um den Besitz geht, einfach nur zum Schluss drei Grundsätze, an die wir uns erinnern müssen. Das findet man nicht nur in dieser Stelle, die findet man eigentlich überall in Gottes Wort, überall in den Evangelien. Erster Grundsatz, alle Dinge gehören Gott. So etwas wie mein Besitz ist es letztlich nicht. Alle Dinge gehören Gott, ich darf sie verwalten. Zweiter Grundsatz, Menschen sind immer wichtiger als Dinge. Und wenn wir jetzt vom Heiligen Geist überführt wurden, dass das bei uns so nicht stimmt, betet drüber. Bittet darum, dass da einfach die Proportionen in unserem geistlichen Leben einfach wieder zurechtgerückt werden. Und einfach der dritte Grundsatz, Reichtum soll immer eine untergeordnete Rolle spielen. Es ist nicht so, dass Geld der Ursprung allen Übels ist. Das stimmt gar nicht. Es ist so, dass Habsucht eine mögliche große Wurzel allen Übels ist. Reichtum an sich ist keine Sünde, sondern eine große Verantwortung. Und so soll man als Gemeinde, wie auch jeder Einzelne, nicht auf Reiche schimpfen, sondern für sie beten, damit sie sich einfach auch dieser Verantwortung bewusst sind und bewusst bleiben. Wir wissen an uns selber, diese Veränderungen sind schleichend, dass wir da selber einfach auch in diese Schiene hineinkommen. Meine Haltung zum Geld verlangt Entscheidung. Jetzt Entscheidung. Bete einfach dafür, dass der Heilige Geist dir zeigt, wo du dich entscheiden musst und dass er dir den Mut gibt, das auch zu tun. Amen.